Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern, Fribourg, Wallis. Zwei ganz unterschiedliche Männer erzählen in dieser Sendung. Der eine zweifelt an der Sicherheit von Kernkraftwerken. Und sein kritischer Einsatz ist das Jahr mit der Katastrophe von Fukushima ins Scheinwerferlicht gekommen. Der andere geht am Abend von Restaurant zu Restaurant und verkauft Vogelhäuschen, die er selber gemacht hat. Vor diesen Gesprächen gibt es Neues aus der Region Kompakt. Und die Schlagzeilen zum Wetter. Morgen gibt es in den Bergen viel Schnee, unten manchmal Regen. Am Samstag, also Silvester, regnet es viel. Die Schneegrenze geht gegen 1500 Meter auf. Es wird um 3 Grad. Am Mikrofon Elisa Henni. Die junge SVP vom Kanton Bern hat für ihre kantonale Einbürgerungsinitiative eigentlich schon mehr als die 15'000 Unterschriften zusammen, die es braucht. Erste Kontrollen von den Unterschriftenbögen haben aber gezeigt, dass lange nicht alle gültig sind. In der Stadt Bern ist es fast die Hälfte, die nicht zählt. Da könnte systematische Unterschriftenfälschung dahinterstecken und darum ermittelt jetzt die Polizei. Schon fast am Ziel und dann gleich noch nicht, das ärgert der Erich Hess vom Initiativkomitee.
Das hat uns natürlich massiv zurückgeschlagen. Wir sind an und für sich davon ausgegangen, dass die Initiative gut zustande kommt. Und mit diesen vielen ungültigen Unterschriften müssen wir jetzt noch einmal in die Hose und sammeln.
Sammel Frisch läuft so oder so heute in einer Woche ab. Das haben wir dazu bei der Staatskanzlei vernommen. Weil das Risiko von Unregelmäßigkeiten beim Sammeln von Unterschriften, das liege ausschliesslich bei den Initianten. Im Kanton Bern und da besonders auf dem Land hat es zu wenig Hausärzte, das ist bekannt. Neu ist ein Bericht von der Kantonsregierung, der diesem Problem auf den Grund geht. Matthias Baumer.
Dort drinnen steht zum Beispiel, Hausärzte sollte man zeitlich entlasten, neue Organisationsarbeits- und Lebensmodelle sollte man möglich machen und die Arbeit sollte besser abgegolten werden. Es sollte ja in Weiterbildung investiert werden und wer wieder in den Beruf einsteigen will, soll keine grossen Hürden müssen nehmen. Die vorberatende Kommission vom Bernischen Grossen Rat hat den Bericht gelesen und findet ihn gut, will aber jetzt von der Regierung, dass sie handelt. So sollen Praxiseröffnungen auf dem Land gezielt gefördert werden. Die Zahl der Ausbildungsplätze an den Unis für künftige Hausarzt soll überprüft und neu beurteilt werden und an den Mittelschulen soll für einen Hausarztberuf geworben werden.
Vom neuen Jahr an gilt schweizweit ein neues Spitalgesetz, unter anderem mit der freien Spitalwahl. Was Behandlungen kosten, das handeln die Spitäler und Krankenkassen zusammen aus. Tarife braucht es, für das die Spitäler überhaupt Rechnungen schreiben können. Und solche Tarife hat jetzt eine Gesundheitsdirektion vom Kanton Bern erlassen, Matthias Baumer.
Der Kanton Bern hat sogenannte superprovisorische Tarife erlassen. Die gelten für die Spitäler und Kassen, die noch keine gültigen Verträge haben, wie sie zusammen abrechnen wollen. Diese Tarifverträge muss der Kanton dann genehmigen. Aber weil sich eben häufig Institutionen noch nicht einig sind, sie besitzen bei der Bernischen Gesundheitsdirektion erst wenig so Anträge eingekommen. Der Kanton Bern hat Tarifpartner dann aufgefordert, ihre Anträge bis am 20. Jänner zu liefern. Beim Kanton vermutet man, dass Spitäler und Kassen dieses Jahr unter anderem härter miteinander verhandeln und darum noch nicht so witzig. Außerdem hat der Kanton Bern auch noch aufgelistet, was es kostet, wenn man Spitalleistungen in einem anderen Kanton in Anspruch nimmt. Ab dem Neujahr bekommen die Spitäler für das, was sie machen, eine diagnoseabhängige Pauschale mit. Deren sollen die einzelnen Leistungen besser untereinander vergleichbar sein und öffentliche und private Spitäler sind auf der Spitalliste dann gleichgestellt. Der Kanton Bern zahlt 55% von diesen Pauschalen, der Rest Krankenkassen.
Es gibt eine Episode mehr im Streit zwischen dem Präsident vom FC Sion, Christian Constantin, und der Fußballwelt. Der FC Sion hat Strafanzeige eingereicht gegen den Weltfußballverband. Die FIFA tünkt der Schweizer Fußball nötigen. Das, weil sie will, dass alle Spiele, wo Sion nicht qualifizierte Spieler hat lassen, vorfällig gewertet werden, also nachträglich als Niederlage für Sion. Wenn das der Schweizer Fußballverband nicht durchsetzt, dann will die FIFA ihn ausschliessen und die Nationalmannschaft könnte dann nicht mehr schuten. Und eben das sei Nötigung, sagt der Christian Constantin. Es gibt im Emmental ein Vogelhäuschen-Mann. Der baut Vogelhäuschen und dann geht er am Abend von Restaurant zu Restaurant und verkauft sie. In Bern und in Biel macht er das, auch in Zürich und in Solothurn. Er heisst Ernst Schmutz, ist ein Bartliger im mittleren Alter. Ich habe ihn morgen in seiner Werkstatt besucht. und habe ihn zuerst gefragt, wie er auf die Idee ist gekommen mit den Vogelhäuschen.
Ja, weil ich irgendetwas zu verkaufen gebraucht habe, oder? Und etwas zu machen. Und mein Vater hat im Schrebergarten ein Häuschen gehabt. Und das ist so quasi das Nummer 1 vom Modell 1, oder? Als er gestorben ist, habe ich das mitgenommen, oder? Und bei mir drinnen aufgehängt. Ich habe das gar nicht draussen aufgehängt, habe das gegen angeschaut, oder? Und
das ist einfach ein Souvenir, so.
Ja, und irgendwann habe ich gewusst, ja, dass das eventuell etwas ist, wo man könnte Geld verdienen könnte. Und habe dann angefangen damit.
Ist es ganz einfach oder muss man gleich zuerst herausfinden, wie man das clever baut, so ein Vogelhäuschen?
Also einfach ist es, aber das erste Häuschen hat also weitaus länger als einen Tag gebraucht, oder? Und jetzt geht es natürlich viel schneller, oder?
Was kostet denn so ein Vogelhäuschen bei euch?
Also das Billigste, das ist 40 Franken, das einfach ohne Blechdach. Dann, das mit dem Giebeldach ist 50, das mit dem Vorräumli ist 60. Dann habe ich noch ein Spezialmodell, das ist ein bisschen teurer, das hat eine Infrarotkamera drin, das ist 250.
Dass man den Vogel in der Nacht zuschauen kann?
Also, es ist eine Infrarotkamera, weil es im Häuschen einfach gegen dunkel ist. Also man kann auch am Tag zuschauen, das spielt keine Rolle, aber das kann man dann einfach am Fernseher anhängen, dann hat man einen, sozusagen einen Sender mehr und kann dann nicht zuschauen, oder?
Seid ihr selber auf die Idee gekommen, oder wie hat er das?
Mir hat das einer erzählt und dann bin ich im Internet geschaut. Das hat schon jemand vor mir erfunden, oder? Aber ich habe es jetzt in Serie, sozusagen.
Kann man leben vom Vogelhäuschen bauen und verkaufen in der Schweiz?
Ja, über den Winter auch schon. Also vor Weihnachten ist gut, jetzt im Januar, bis Mitte Januar ist noch gut. Dann gibt es ein Loch, oder? Sozusagen das Januarloch. Das geht dann halb tief bis in Februar rein und dann gibt es wieder einen Schub. Und bis eben dann, wenn die ersten grünen Blättchen zum Boden rauskommen, dann denken die Leute wieder dran, dass man ja noch Vogelhäuschen aufstellen sollte.
Und wie kommen die Vogelhäuschen zu den Leuten? Also ihr habt nicht einen Laden in dem Sinn hier. Ihr geht, ich habe in einem Restaurant mal gesehen, in Bern, und ihr seid einfach unterwegs mit diesen Vogelhäuschen am Rücken angebunden.
Jawohl, ja, ja, ja.
Und es geht von Restaurant zu Restaurant. Und wie reagieren die Leute?
Ja, die einen schauen ganz fest in ihren Teller, damit sie ja nichts müssen kaufen. Die anderen, einen Haufen finden es originell. Sie sind manchmal fast ein bisschen fest überrascht, oder? Und wenn es einen gut findet in den Beiz, oder? Und wenn es einen kauft etwas, dann ist es vielfach so, dass es auch noch einen zweiten oder einen dritten kauft, oder? Aber im Grossen und Ganzen sind die Leute, also nehmen mich die Leute positiv auf.
Hat er nie Hemmungen, da reinzugehen?
Also beim ersten Häuschen schon, ja. Also, aber das ist schon lange her, oder? Und jetzt ist es einfach, jetzt ist das mein Beruf fertig. Es ist natürlich so, wenn man einen Abend lang umeinander zieht und man verkauft nichts, dann ist es schon hart. Dann hat man sich so quasi einen Abend lang vergebens zum Lohn gemacht. Aber ankerum verkauft man dann wieder gut, oder? Und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus.
Und was macht ihr denn im Sommer, Ernst Schmutz, wenn keine Vogelhäuschen-Saison ist? Also eben, ihr habt gesagt, im Winter könnt ihr leben davon.
Ja, mir kommt gerne etwas in Sinn. Bis jetzt habe ich alle noch Meriten gemacht und Zwerge verkauft. Und
selber gemachte?
Nein, die habe ich eingekauft. Und jetzt habe ich mit Weidenzäunen angefangen oder einfach mit Naturzäunen. Das ist jetzt so ein bisschen im Entstehen. Das heisst, ich bin auch am Lernen, das Zeug zu machen.
Seid ihr euch einer, der gerne mit Naturmaterial arbeitet? Oder halt auch einfach, dass ihr eure Freiheit hat?
Also beides. Also, es ist schon so, ich glaube, ich könnte auch nicht Hemmli oder Socken verkaufen. Das könnte ich nicht. Das würde man mir nicht abnehmen, das wäre nichts. Aber eigentlich alles, was irgendwie so ein bisschen Natur ist, das geht. Also nicht, dass man reich werden dabei, aber man kann es verkaufen.
Der Ernst Schmutz war das, Vogelhäusli-Bauer und Verkäufer aus dem Emmental. Ein Bild von ihm und seinen Vogelhäusli ist bei uns im Internet und uns findet ihr auf regionaljournal.ch. Wir reden rund um einen Jahreswechsel mit Leuten, die Besonderes erlebt oder gemacht haben. Unser Gast heute, der hat vor dem Unfall von Fukushima noch kaum jemanden gekannt. Heute ist das anders. Auf der Internetseite der Schweizer Nuklearaufsicht steht, ENSI nimmt Stellung zur Kritik von Markus Kühni. Wo die Katastrophe in Japan passiert ist, der Frühling, da war Markus Kühni gerade an einem Bericht dran gewesen, über das Sicherheitsproblem bei der Kühlung vom AKW Mühleberg. Das Kraftwerk sei nicht sicher, auch wegen dem Staudamm vom Wollensee oberhalb vom AKW. Durch Fukushima ist das Thema Sicherheit von Kernkraftwerken ganz gross in die Öffentlichkeit gekommen und damit auch der Markus Kühni. Er ist 42, Informatikingenieur, wohnt mit seiner Familie in Bern, also keine 15 Kilometer von Mühlenbergen weg. Der Peter Brandenberger hat ihn besucht.
Markus Kühni, wir sind hier in Bern in der Lengasse, in eurem Haus, wo ihr wohnt, wo ihr auch ein Büro habt, wo ihr arbeitet. Und ihr sagt immer, das war so der Anfang von meinem Engagement. Da, seit ich hier wohne, seit ich das Haus habe, schaue ich genauer her bei diesem Mühlenberg. Wie ist das genau gekommen?
Ja, wenn man das Privileg hat, so ein Haus dürfen, zu kaufen, das da in der Stadt Bern, dann wird man sich natürlich bewusst, einfach auch wegen dem wahnsinnigen finanziellen Rahmen, der sich da drin bewegt, wird man sich einfach bewusster, was das jetzt bedeutet. Man tut sich ja eigentlich auf ewig, Anführungsschlusszeichen, tut man sich natürlich nachher an einen Ort hercommitten und durch das tut man sich vielleicht, oder ich habe mir besser überlegt, warum will ich hier überhaupt wohnen, oder? Will ich das jetzt eigentlich so festlegen?
Aber jetzt hat es ja ganz viele Leute, die Agglomeration Bern hat 350'000 Einwohner, sind ja alle ähnlich nach an dem AKW Mühleberg, was jetzt darum geht. Es haben ganz viele Leute Häuser gekauft, zum Teil noch teurere. Die engagieren sich nicht so wie der Markus Kühni. Das reicht mir noch nicht als Erklärung, das Haus.
Nein, ich habe gesagt, das ist eine Art ein Fundament oder ein Nährboden. Da draussen ziehe ich einen Teil von meiner Motivation, dass das eben auch handfest ist. Das kommt bei mir nicht nur irgend aus einer religiösen Überzeugung raus, sondern, oder gar nicht, sondern das kommt, ich behaupte für mich, dass das in meinem Wertegefüge ganz rational, fachlich und sachlich ist, dass ich gegen die Atomkraft bin. Und das sind jetzt einfach meine Lebensumstände, die ich da habe, die Überzeugungen zusammen mit der wirklich Anwendung von rationalen Überlegungen komme ich zum Schluss, das ist nicht tragbar, das Risiko.
Und dann fällt ihr euch an, reinknäulen, wenn ihr das merkt. Also, ihr habt nachher, eben, so das Engagement anfangen entwickeln. Und er ist, das ist der typische Markus Kühni. Er fällt an, grübeln, kauft Bücher, geht rein, geht im Internet wahrscheinlich nächtelang, geht umsuchen, was es da gibt. Und merkt dann plötzlich, da stimmt etwas nicht. Also, konkret mit dem Wollensee-Staudamm seid ihr draufgekommen, der verhält nicht.
Ja, also, es ist vielleicht schon so, dass in dieser Deutlichkeit und Tiefe hat das vielleicht noch niemand vorher so untersucht. Aber es ist schon so, dass auch das seit Jahrzehnten angeklagt worden von den Gegnern, die im Umfeld gewohnt haben, die da immer die Beschwerden haben geführt gegen die Bewilligung und so weiter. Und ich bin ja da eigentlich, kann man sagen, eine Leitkammer. Also ich komme da dazu, zu dieser Opposition eigentlich an einem späten Zeitpunkt. Mein Engagement ist gestartet wieder gegen die neuen AKW, ganz klar. Und auch daraus heraus, dass ich finde, dass man wegen der Abfälle das nicht machen kann. Also ich bin nicht eigentlich von der Sicherheitsseite her gekommen, sondern von der Abfallseite her. Für mich ist das eigentlich schon immer, soweit ich in dem Sinn politisch denke, ist das klar, dass man das nicht kann, dass man die Abfälle der Nachkommen überlässt, damit man ein bisschen billigeren Strom hat oder mit all den finanziellen und auch happigen gesundheitlichen Risiken, die das beinhaltet. Und rein aus diesem Grund ist das für mich eine klare Sache. Aber nachher, als ich mich damit beschäftigt habe, im Vorfeld zu der Abstimmung im Kanton Bern zu den Neuen, habe ich natürlich nachher einfach mit meinem Hintergrund als Ingenieur auch sofort gesehen, ja nein, die Sicherheit ist ja da eigentlich die haarsträubende Seite von dem Ganzen.
Aber eben Informatikingenieur, der hat auch ein Unternehmen, sind beteiligt dort in der Informatikbranche und nicht Wasserbau und nicht AKW Wird man denn da überhaupt ernst genommen, wenn man da anfängt reinknäulen?
Nein, ich nehme nicht an, dass man da ernst genommen wird. Also bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass ich ernst genommen werde. Aber es ist ja so, dass ich natürlich als Informatik den kleinen Splitter von dem Fachgebiet, den ich ja wirklich anschaue, nämlich die Risikoanalytik, der ist so verwandt mit der Analytik, die wir aus der Informatik kennen. Also das ist so genau die gleiche Problematik von der Modellbildung, von der korrekten Modellbildung und von den Fehlern, die da passieren können, dass ich mir schon anmasse, dass ich eigentlich das richtige Rüstzeug habe, als technischen Informatiker, als diplomierter Informatiker-Ingenieur ETH, dass ich das anschauen kann.
Auf der Homepage von der Nuklearaufsichtsbehörde ENSI seid ihr mittlerweile, werdet ihr namentlich erwähnt, sogar im Titel heisst es Antwort an Kritiker Markus Kühne. Also ihr seid so ein bisschen zum Vorzeigekritiker geworden in diesem Jahr 2011. Wie ist es euch da zumut als Vorzeigekritiker?
Ja, also natürlich ist das ein Zufallstreffer. Ich habe mich ja einfach im Vorfeld von Fukushima schon mit der Thematik von dem Dammbruch beschäftigt. Ich habe dort auch Fragen gestellt, der BKW am Ende noch im 2010. Und habe das nachher weitergesponnen, quasi an die Puzzlesteine zusammengefasst zu so einem Bericht. Was würde passieren, wenn der würde brechen, der Damm? Und nachher ist das Fukushima gekommen. Und hat durch das, dass wirklich die Themen, das Ausschalten von der Nordstromversorgung und das Ausschalten von der Kühlwasserversorgung, die Themen sind natürlich genau eins zu eins übernommen von Fukushima. Also das hat jeder und jede begriffen. Und von dem her ist das für mich, kann man sagen, natürlich ein Glücksfall. Also ich habe das nicht verdient. Da hat es Leute, die seit Jahrzehnten arbeiten in dieser kritische Seite, wo nie so einen Glückstreffer können landen wie ich, oder? Wo aber das genauso verdient hätte. Dass ich jetzt da quasi an die Öffentlichkeit gespült geworden, als namentlich genannter Kritiker, tue ich also vor allem dem verdanken. Und nebendran ist es natürlich so, dass ich schon in dem Sinn nicht locker lasse, weil ich für mich in Anspruch nehme, dass ich die Sache so, nur so weit mich äußere, wenn ich das fundiert belegen kann, wenn ich das mit meinem Wissen, das ich mir angeeignet habe, auch nachvollziehen kann, rationell, sachlich, fachlich, dass ich das auch so kommuniziere und dass ich dann auch entsprechende Antworten auf meine Fragen und auf meine Feststellungen bekomme. Und wenn ich die nicht überkomme, dann kommt halt vielleicht der Berner Schädel führen und dann ist das so, dass ich das nachher weiterverfolge. Und das führt am Schluss dazu, dass man offenbar irgendwann auf der Homepage kommt vom ENSI.
Ihr redet von Glückstreffen. Es ist ja ganz viel passiert, ganz vielen Leuten ganz viel passiert. Einfach euch hat es Aufwind gegeben. Ist es wie eine Genugtuung gewesen? Oder was ist denn das gewesen? Oder habt ihr gehört, jetzt ist wirklich etwas passiert?
Ja, also eben jetzt, wo dir so sagen, Glückstreffer, muss natürlich eigentlich das Wort auch noch relativieren. Gerade im Zusammenhang mit Fukushima von Glück zu reden, ist natürlich nicht meine Intention. Ich meine das wirklich im Sinn dass man halt bestätigt wird, wirklich durch die Tragik, die dort passiert ist.
Werdet ihr euch angefindet wegen eurem Engagement gegen Kernkraft in der Schweiz?
Nein, also ich muss sagen, ich habe da nichts Säuriges festgestellt. Auch das ist wahrscheinlich an dem halt schon gewechselten Wind zu verdanken seit Fukushima, dass wirklich ein grösserer Teil von der Öffentlichkeit jetzt auch findet, dass man da kritisch muss heranschauen. Und das ist ja auch alles, was ich will. Ich will einfach kritisch heranschauen. Ich tue ja versuche niemanden zu denunzieren oder irgendwie wegen irgendeiner pseudoreligiöse Überzeugung irgendwo in eine Ecke zu stellen, sondern es geht eigentlich um fachliche fundierte Feststellungen, die ich da in den Raum werfe und die ich geklärt habe.
Aber es gibt schon einen Markus Kühne, der sehr reinknäulert, der nicht loslässt. Hat man auch schon gesagt, er sei ein Sektierer oder religiös, hat er das Wort selber gebraucht, religiös, motiviert schon fast richtig fundamentalistisch.
Nein, überhaupt nicht, da muss ich sagen, das ist noch nie an mich hergetragen worden. So irgendwie in einer Kommentarspalte von einer Online-Zeitung findet man vielleicht schon manchmal so irgendwelche Sprüche, wir sind Paranoiker oder so etwas. Aber bis jetzt hat sich das auch ausgezahlt, dass ich halt schon einfach sachlich argumentiere und mit Fakten argumentiere und nicht mit irgendwelchen unfundierten Behauptungen oder Bauchgefühl. Was ich mich mehr darüber muss beklagen, ist eigentlich die fehlende Reaktion von der Nuklearseite. Also ich würde gerne mal ein Gespräch führen mit irgendwelchen Kernfachleuten, wie sie sich ja bezeichnen. wo ich mal meine Fragen könnte erörtern, oder? Wo wirklich vielleicht Gegenargumente kommen, wo vielleicht gewisse Vermutungen, die ich ja da anstelle, widerlegt werden. Und das fehlt völlig, oder? Also die Erwiderungen, die ich habe, jetzt zum Beispiel vom Enzi auf der Homepage, die sind einfach aus meiner Sicht absolut nicht belastbar, die verheben nicht. Darum verfolge ich das auch weiter. Also eigentlich fast das Fehlen von der Reaktion, muss ich beklagen.
Jetzt sind wir da bei euch in dem Haus, in der Lengasse, Familie, zwei Kinder, 3- und 7-jährige Tochter. Ich habe das Gefühl, ihr seid immer da ja im Büro, wo uns auch Arbeitsbüro ist. Ihr seid nach immer daher zurück, geht in die Bücher, ihr seid Informatikingenieur, habt jetzt aber Wasserbauwissen angehäuft, Atomwissen. Der verkrüchert nach immer da rein. Hat eure Familie noch etwas von euch, Markus Kühn?
Ja, das müsst ihr eigentlich meine Frau fragen. Es ist natürlich schon so, dass sie mich enorm hat unterstützt. Und ich bin auch sehr dankbar. Und das kommt natürlich so schubweise. Es gibt Wochenenden, da ist nicht mehr anders, oder? Da beschäftige ich mich voll mit dem. Ich würde jetzt mal so sagen, sonst normalerweise während der Arbeitszeit ist es nicht unbedingt so ein Unterschied zu sonst, weil es verlagert sich einfach ein bisschen von anderen Hobbys.
Was sind das andere Hobbys? Was habt ihr noch?
Ja, also es ist vielleicht auch immer ein Anliegen für mich, vor mir selber und vielleicht auch gegen aussen, dass so das, es ist natürlich im Prinzip ein bisschen eine Art ein Hobby geworden. Es hat der dran Komponenten, wo ich beispielsweise Fotografie damit kombiniere. Ich habe das Zeug als das Kraftwerk und nachher auch der Damm und da einmal, wo da die Hochwasserentlastung war und so weiter, das tue ich auch fotografieren und filmen und so weiter. Das ist natürlich von dem her nachher einfach eine Anwendung. Ich mache Panoramafotografie von Bern zum Beispiel, um zu zeigen, was liegt dahinter. Und da gibt es andere Sachen, Computergrafik, 3D-Grafik, die ich quasi habe reingenommen habe, wo man kann sagen, eine Art ein Hobby ist, wo man die Sachen kann visualisieren und so. Also das ist einfach auch immer, ich mache das, was mich antreibt, oder? Mir gibt da niemand, ich bin unzahlt, aber dafür sagt mir auch niemand, was ich zu machen habe und wie ich es zu machen habe. Und lebe das in dem Sinn mal aus, oder?
Das ist ja das 2011, ist ja das Jahr gewesen, wo eben für euch auch noch Umschwung hat gebracht. Ihr seid vorher schon dran gewesen, dann jetzt hat es noch so recht gegeben irgendwo. Ihr habt gesagt, das 12 wird noch fast interessanter. Das Jahr der Wahrheit für euch, oder was ist es denn? Ihr habt noch ein paar Eisen im Feuer, ihr habt noch ein paar Studien, ihr habt noch ein paar Kämpfe, oder findet, das stimmt nicht, die Argumente. Was ist das 12?
Ja, das ist natürlich jetzt interessant, das geht alles weiter. Es gibt einerseits da den EU-Stresstest, der ja am Laufen ist, wo die Schweiz ja sich jetzt auch hat, angehängt. Da gibt es dann auch wirklich so eine öffentliche Beteiligung oder auch rudimentäre Formen davon. Und dort wollte ich natürlich probieren teilnehmen, soweit sie das kann. Gehen wir auch auf Brüssel jetzt im Januar. Und das andere ist wirklich nahtlos an dieser ganzen Kühlwasserversorgungsgeschichte angehängt, nämlich dass aus meiner Sicht die Lösung, die jetzt da durchgewunken ist worden vom Ensi mit den mobilen Feuerwehrpumpen, wo man da mit in der Katastrophe Kühlwasser und Kühlung der Notstromgeneratoren sicherstellen, das ist nach meiner Meinung einfach überhaupt nicht zulässig nach schweizerischem Reglement und auch nicht zulässig nach internationalem Reglement. Für mich sind das schwere Verstöße, die das Ensi macht gegen die nuklearen Sicherheitsregeln. Und die Fragen, die zum Teil einfach jetzt Antworten gekommen sind vom Ensi, die aus meiner Sicht nicht verheben, muss man jetzt weiterhin klären. Und das wird natürlich jetzt 2012 übergehen. Und das verfolge ich. Und so schnell lasse ich da nicht locker.
Sagt der AKW-Kritiker Markus Kühni, einer von unseren Gästen rund um einen Jahreswechsel. Ganz jemand anderes ist morgen da, eine junge Frau, die dieses Jahr Weltmeisterin geworden ist im Bodypainting. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus der Region.
Die junge SVP vom Kanton Bern hat für ihre kantonale Einbürgerungsinitiative die nötigen 15'000 Unterschriften zusammen. Bei ersten Kontrollen ist aber herausgekommen, dass ein Haufen ungültig war. In Bern ist es fast die Hälfte. Das könnte systematische Unterschriftenfälschung sein, die Polizei ermittelt. Im Kanton Bern, gerade auf dem Land, gibt es zu wenig Hausärzte. In einem Bericht von der Kantonsregierung steht, die Hausärzte sollten man zeitlich entlasten und eine neue Arbeits- und Lebensmodell ermöglichen. Wiedereinsteiger sollen es leicht haben. Die vorberatende Kommission vom Grossen Rat will, dass die Regierung nicht nur berichtet, sondern Praxiseröffnungen auf dem Land fördert und sich mehr um den Nachwuchs tut. Der Kanton Bern erlässt provisorische Spitaltarife. Ohne die könnten die Spitäler ab dem 1. Jänner gar keine Rechnungen ausstellen. Die provisorischen Tarife gelten dort, wo sich Spitäler und Krankenkassen noch nicht fix auf einen Preis von Leistungen einigen konnten.
Der Rest vom Jahr wird nass, sagt Felix Blumer von SF Meteo voraus.
Am Abend und in der Nacht werden die Wolken wieder dichter und es setzt erneut Regen und Schneefall ein. Unterhalb von 500 Metern ist es oft Regen. Dazu bläst auf den Jurahöhen und auf den Alpengipfeln stürmischer Westwind mit Böenspitzen bis 120 km pro Stunde. Auch im Flachland frischt der Wind auf. Morgen fällt vor allem im Oberland und im Wallis immer wieder Schnee. Vor allem Richtung Haslital und Goms muss wieder mit grösseren Schneemengen gerechnet werden. In der Region Bern, vor allem aber an den Seen und am Jura-Südfuss, fällt tagsüber dann zeitweise auch Regen. Die Schneefallgrenze steigt temporär auf 700 Meter an. Gegen den Abend gibt es vor allem im Freiburgischen und im Berner Mittelland längere trockene Abschnitte. Auf den Bergen bläst immer noch teils stürmischer Nordwestwind. Morgen früh zeigen das Thermometer Wert um den Frühpunkt im Rhonetal um minus 3 Grad und im Goms um minus 10 Grad. Die Höchstwerte erreichen beim Zeitglocken und im Rhonetal maximal 3 Grad. An Silvester fällt ergiebig Regen, im Oberland und im Wallis zuerst noch Schnee. Die Schneefallgrenze steigt aber im Verlauf vom Tag auf rund 1500 Meter an. Im Wallis schneit es zum Teil am Abend noch in tiefen Lagen. Im Flachland da dürfte es um Mitternacht trocken sein.
Das war das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.